Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr, der einst durch das Meer eine Straße gebahnt hat und einen Pfad durch mächtige Wasser, der Ägyptens Wagen und Rosse herausgeführt hat mit Heer und Führern. Da liegen sie nun und stehen nicht mehr auf. Sie sind ausgelöscht. Sie sind verglommen wie ein Docht. Doch denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Schaut nicht mehr auf das, was längst vergangen ist. Seht, ich schaffe Neues, es sproßt schon auf, merkt ihr es nicht? Für wahr, ich schaffe in der Wüste einen Weg und Pfade in ödem Land. Preisen wird mich das Wild des Feldes, Schakale und Strauße, dass ich Wasser in der Wüste gab und Ströme in ödem Land, um mein auserwähltes Volk zu tränken. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, soll meinen Ruhm verkünden.
Liebe Schwestern und Brüder, 375 Jahre Wallfahrt Kevela. Das ist ein Anlass, um innezuhalten und freudige Rückschau zu halten. 375 Jahre Wallfahrt Kevela. Das Kevelaer Blatt hat eine Sonderausgabe herausgegeben mit einem Rückblick auf die lange Wallfahrtszeit. In der vorigen Woche hatten wir einen sogenannten Historienabend, wo auch Rückschau gehalten wurde. Es ist eine Zeit, dankbar zurückzublicken auf die Millionen Pilger, die in 375 Jahren hier auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Trösterin der Betrübten, von Gott Hilfe bekommen haben, Trost bekommen haben, Ermutigung für ihren Glauben, Rat, wenn sie für Entscheidungen einen Rat brauchten, die auch Heilung erfahren haben an Geist, Seele und Leib. Es ist eine freudige Rückschau. Und so eine Rückschau kann einem richtig Mut machen, daran zu glauben, dass der lebendige Gott auch heute noch wirkt und dass die Gottesmutter Maria auch heute noch Fürsprache leistet. Es gibt aber auch eine Form der Rückschau, die ist schlimm, die ist verhängnisvoll, weil sie total deprimierend ist. Ich will ein Beispiel dafür sagen. Vor einigen Jahren hatte ich mal hier das Pilgeramt morgens in der Woche. Die Kirche war gerammelt voll. Und ich stand hinter ihr auf dem Kapellenplatz mit einigen Kevelaern zusammen und habe meine Freude zum Ausdruck gebracht, dass die Kirche so voll war. Ja, sagte da vom Keveler ein Gemeindemitglied, früher, da waren die Gottesdienste immer so voll. Jeden Sonntag waren die Gottesdienste so voll. Und heute, wenn du samstagsabends in die Vorabendmesse gehst, da kannst du mit dem Pfeil abschießen, da triffst du nie einen. Und die werden dann auch noch im Fernsehen übertragen, diese Gottesdienste. Oder in der letzten Woche habe ich mit einem älteren Mitbruder auf dem Kapellenplatz gestanden. Dann kamen wir zu sprechen über das Pfingstfest auf die Priesterweihe in Münster. Nur noch zwei Priester werden geweiht. Dann sagte er mir, nach dem Krieg, da sind so viele Priester geweiht worden, dass der Bischof überhaupt nicht wusste, wohin mit den Neupriestern. Und ich habe gerade Propst Mecking gefragt, der vor 25 Jahren geweiht worden ist. Da waren 22 und jetzt sind es nur noch zwei. Und nächstes Jahr ist nur noch einer. Und übernächstes Jahr ist nur noch gar keiner. Das deprimiert so furchtbar. Diese ständige Früher, da war alles gut. Und jetzt, da müssen wir gleichsam am Hungertuch nagen. Das ist ungefähr so, als wenn man beim Autofahren den Rückwärtsgang einlegt und sich wundert, dass man nicht vorwärts kommt. Sehen Sie, das Volk Israel hat auch einmal so eine Situation erlebt, wo sie gleichsam geistlich den Rückwärtsgang eingelegt hatten und nicht mehr vorwärts kamen. Das war die Zeit, wo sie in der babylonischen Gefangenschaft waren. Es war der Tiefpunkt der Geschichte Israels. Der Tempel in Jerusalem zerstört. Und dabei hatte Gott gesagt, da will ich wohnen. Das Volk verschleppt nach Babylon und dann der Spott der Babylonier. Wo ist denn euer Gott? Man merkt ja nichts von ihm. Der konnte euch nicht retten. Sie waren auf dem Tiefpunkt ihrer Geschichte. Und was macht man dann, wenn man so auf dem Tiefpunkt ist? Genau wie heute, dann erzählt man sich von früher, was man früher alles erlebt hat. Und dann haben sie sich erzählt, damals, als wir noch Sklaven waren in Ägypten, da hat Gott uns mit starker Hand rausgeführt. Und als wir am Roten Meer standen und die Ägypter hinter uns herkamen, vor uns das Meer, rechts und links die Wüste, hinter uns die Ägypter, wir wussten nicht mehr ein und aus, kein Weiterkommen mehr. Und da hat Gott zu Mose gesagt, nimm deinen Stab und streck ihn über das Meer aus. Und da hat sich das Meer gespalten. Gott hat eine Straße gebahnt durch das Meer und wir sind hindurchgezogen. Aber das war früher, das war nicht heute. Heute hat Gott uns vergessen, heute hat er uns verlassen. Gut, wir sind selber schuld, weil wir Götzendienst getrieben haben, aber Gott hat uns verlassen. Und in dieser Situation, als das Volk Israel absolut auf dem Tiefpunkt seiner Geschichte war, da fängt Gott wieder an zu reden durch einen Propheten, dessen Namen wir gar nicht kennen, dessen Botschaft überliefert ist im Buch Jesaja. Und da spricht Gott durch den Propheten, so spricht der Herr, der einst eine Straße durch das Meer gebahnt hat. Ja, ich bin es heute noch. Und ihr habt recht, wenn ihr die Geschichten erzählt. Aber denkt doch nicht mehr an das, was früher geschah. Schaut nicht mehr auf das, was längst vergangen ist, auf die gute alte Zeit. Seht, ich schaffe Neues. Es sprosst schon auf. Merkt ihr es nicht? Schwestern und Brüder, seit Jahren, inzwischen schon bald seit Jahrzehnten, hämmert das in meinem Herzen, dieser Satz Gottes. Seht, ich schaffe Neues. Es sprosst schon auf. Merkt ihr es nicht? Gut, es stimmt ja, dass die Kirchen immer leerer werden, dass wir mehr Beerdigungen haben als Taufen. Es stimmt ja, dass immer mehr Orden ihre Häuser schließen müssen, sogar Kirchen geschlossen werden. Stimmt ja alles. Aber Gott sagt, ich lasse etwas Neues wachsen. Und das kann man schon sehen. Seht, ich schaffe Neues, es sprost schon auf. Merkt ihr es nicht? Und wenn man hinschaut, mit offenem, wachem Blick, dann kann man überall in der Kirche heute sehen, wo dieses Neue aufsprießt. Überall in allen Kirchen, in der evangelischen Kirche, bei den Freikirchen, in der katholischen Kirche, entstehen neue geistliche Gemeinschaften. Gut, das sind vielleicht nur kleine Pflänzchen oft. Aber die Frage ist ja doch, ist es nicht unsere Aufgabe als Seelsorger, diese Pflänzchen zu pflegen und zu hegen, sie zu begießen, dass sie zur Blüte kommen? Und ist es nicht unsere Aufgabe als Gemeindemitglieder, die nicht abzustempeln, das sind ja Sektierer oder so, oder die als Fremdkörper zu betrachten, sondern sie zu integrieren. Und wiederum, wir als Seelsorger haben auch die Aufgabe, mitzuhelfen, dass sie wirklich in die Gemeinde reinwachsen und nicht eine Parallelorganisation neben der Gemeinde bilden. Seht, ich schaffe Neues, es sprosst schon auf. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, wie jetzt in den letzten Tagen in Rom 50.000 Mitglieder der charismatischen Erneuerung mit dem Papst zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, dass die Christen, die jungen Christen in Salzburg zu 5.000 Gottesdienst gefeiert haben, Gott gelobt haben und gepriesen haben. Die Priester wussten nicht mehr, wie sie noch Beichte hören sollten. So viele wollten da beichten. Ich denke an die Weltjugendtage, wo Jugendliche hinströmen zu Hunderttausenden. Ich denke an das Gebetshaus in Augsburg, wo Tausende regelmäßig hinkommen, Ermutigung finden für ihren Glauben und Gott loben und preisen. Einen kleinen Ableger gibt es ja auch hier bei uns in Kevela. Oder ich denke daran an die Seligpreisungen, die in Uedem ihr Zuhause gefunden haben. Die haben ja volles Haus, wenn die einen Kurs anbieten. Da ist doch irgendwo zumindest eine ganz große Sehnsucht da, dem lebendigen Gott zu begegnen. Es ist nicht alles tot bei uns. Gott lässt überall etwas Neues sprießen und darüber dürfen wir uns freuen. Seht, ich schaffe Neues. Es sprosst schon auf. Merkt ihr es nicht? Was ist denn das Kennzeichen dieses Neuen, das Gott da sprießen lässt und wachsen lässt? Drei Kennzeichen dieses Neuen, die hier in unserer Lesung stehen. Da sagt Gott, das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, soll meinen Ruhm verkünden. Und vorher sagt er, ich schaffe in der Wüste einen Weg und ich gebe Ströme in ödem Land, um mein Volk zu tränken. Die Wüste und das öde Land ist da, wo nichts mehr wächst. wo keiner mehr was erwartet. Aber genau da will Gott etwas Neues schaffen. Und wenn wir heute in der Kirche den Eindruck haben, es ist alles so langweilig, es ist alles so tot, es lebt so wenig hier bei uns, das ist Gottes Gelegenheit, das ist unsere Wüste. Und Gott will in dieser Wüste etwas zur Blüte führen. Und er sagt dann, wie gesagt, das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, wird mein Lob verkünden. Es wird das Werk Gottes sein. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe. Dieses Neue, was da wächst, kommt nicht durch Sitzungen eines Pfarreirates oder von Diözesangremien, auch nicht von Bischofssynoden. Dieses Neue wird eindeutig den Stempel tragen, es ist von Gott und nicht von Menschen. Ich habe im letzten Winter bei dieser großen Ausgabe Handbuch der Kirchengeschichte mir mal den Band über die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts rausgeholt und durchgelesen. Da hat die Kirche viel mehr im Argen gelegen in Westeuropa als heute. Und dann hat Gott es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten die Kirche damals zu einer neuen Blüte zu führen. Denke meinetwegen hier bei uns in Münster durch den Kreis um die Gräfin Galitzin. Sagt Ihnen vielleicht nicht was, aber es ist eine Blüte entstanden damals. Und Gott kann das heute auch tun. Wir haben den gleichen Gott. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, sagt Gott. Und ihm alleine gebührt dann auch die Ehre dafür. Sehen Sie, was wir Menschen bauen, das trägt immer den Stempel Turmbau zu Babel, von unten her. Und Sie wissen ja, wie das geendet hat. Aber im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da ist vom himmlischen Jerusalem die Rede, das kommt von oben her, von Gott. Und da sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe. Und schließlich ein drittes. Dieses Volk, das er sich bildet, wird von der Wurzel her, von der Wurzel als radikal, etwas mit Lobpreis zu tun haben. Es wird eine ganz neue Form sein, wie wir in unseren Kirchen Gott loben und preisen aus einem entbrannten Herzen. Ist doch nicht zufällig. Alle Erneuerungsbewegungen in der Kirche und geistliche Gemeinschaft, zumindest alle, die ich kennengelernt habe, haben etwas zu tun mit einer neuen Hinwendung zum Lobpreis. Darum geht es. Und man muss auch mal eins in diesem Zusammenhang sagen, ob wir katholischen und evangelischen Christen in Bezug auf die Eucharistie und Abendmahl eins werden können, weiß ich nicht. Zumindest sieht es im Augenblick nicht so aus. Aber im Lobpreis, da können wir eins werden und der steigt auf zum himmlischen Thron. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, wird mein Lob verkünden. Und es heißt nicht nur, wird mein Lob singen, sondern es wird mein Lob verkünden. Da werden die Leute auf die Straße gehen, so wie wir am Samstag auf die Straße gegangen sind bei der Marientracht. Und da wird ein Lobpreis Gottes für alle sichtbar werden. Und das wird Verkündigung sein. Da werden die Menschen staunen und werden sagen, was haben die für einen großen Gott? Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, wird mein Lob verkünden. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal einen 14-tägigen Bibelkurs gehabt in Mönchengladbach. Da ging es auch um Evangelisation. Wir wussten gar nicht, was wir da machen sollen mit Evangelisation. Wir sind in die Innenstadt von Mönchengladbach gegangen, in die Fußgängerzone, haben mit allen Teilnehmern einen großen Kreis gebildet und haben einfach Loblieder gesungen und zwischendurch Texte aus der Bibel vorgelesen, öffentlich. Die Leute mussten alle, wenn sie da vorbei wollten, durch den Kreis durch. Da konnte keiner dran vorbei. Wissen Sie, was dann passiert ist? Gut, manche haben die Nase gerümpft und haben gesagt, schon wieder eine Sekte. Aber es hat auch eine ganze Reihe von Leuten gegeben, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Und es hat eine ganze Reihe von Leuten gegeben, die auch gesagt haben, endlich kommen die Katholiken auch mal aus ihren Löchern raus. Und nicht nur die Sektierer, Zeugen Jehovas und so. Das Schönste war, eine Frau ging durch den Kreis, guckte uns ganz ratlos an, ging weiter. 50 Meter weiter war ein Blumenladen. Da geht in den Blumenladen rein, hat einen riesigen Strauß Tulpen geholt und hat jedem von uns eine Tulpe gegeben. Da war etwas passiert. Da war was aufgebrochen. Das Volk, das ich mir selbst gebildet habe, soll mein Lob verkünden. Das ist Ermutigung im Glauben. Sehen Sie, wir haben in diesem Jahr als Motto der Wallfahrt mit Maria Gottes Wort leben. Maria hat das getan. Sie hat das gelebt. sehen Sie, der letzte Bericht, wo Maria unmittelbar in der Bibel vorkommt, ist die Szene, wo sie mit den Aposteln zusammensitzt und mit den 120 Jüngern zusammensitzt und um den Heiligen Geist betet. Da war ja vorher auch alles tot gewesen, als Jesus gekreuzigt war. Gucken Sie die Emmaus-Jünger an. Aber da hat Gott auch gesagt, seht, ich schaffe Neues. Jesus hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat den Jüngern, diesen verängstigten Jüngern gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen mit seiner Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Maria war die Einzige, die schon vor Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Die wusste aus eigener Erfahrung, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird Unmögliches möglich. Dann kann ohne Zutun eines Mannes der Sohn Gottes geboren werden. Maria wusste, wovon die Rede war. Die anderen haben einfach nur gewartet und gebetet, weil sie gehorsam waren. Aber Maria hat sich mit diesen Menschen solidarisiert und sie hat gebetet um die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kam Pfingsten. Und dann kam ein großes Feuer. Und dann kam ein großes Brennen. Und dann ging es erst richtig los mit diesen 12 Aposteln und den 120 Jüngern. Was ist daraus geworden? Was hat Gott daraus entstehen lassen? Sehen Sie, als ich 1976 als Kaplan hier zum Niederrhein versetzt wurde und zum ersten Mal zum linken Niederrhein kam, ich war hier vorher noch nie gewesen. In der ersten Nacht, wo ich hier am Niederrhein geschlafen habe, habe ich einen Traum gehabt. Und in diesem Traum habe ich hier am Niederrhein ein großes, riesiges Feuer brennen sehen. Der ganze Niederrhein war am Brennen, und zwar am Brennen für Jesus Christus. Das hat in meinem Herzen gebrannt. Ich habe diesen Traum bis heute festgehalten, dass der ganze Niederrhein für Jesus Christus brennt. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Von dem großen Brennen ist noch nicht viel zu spüren. Ich habe auch darunter gelitten. Ich habe irgendwann mal vor einigen Jahren mit meinem Beichtvater darüber gesprochen, dass Gott mir damals dieses Bild geschenkt hat vom brennenden Niederrhein und man sieht so wenig davon. Weißt du, was mein Beichtvater mir geantwortet hat? Deine Aufgabe ist es, Reisig zu sammeln. Das ist keine angenehme Aufgabe, das ist mühsam. Man sieht da auch nichts. Deine Aufgabe ist es, Reisig zu sammeln. Aber irgendwann wird der Heilige Geist sein Feuer in diesen Reisighaufen schmeißen und dann wird es einen großen Brand geben. Ich weiß nicht, wann er das tun wird. Damals haben die 9 Tage gebetet. Ich weiß nicht, wann er das tun wird. Aber bis er das tut, will ich gerne weiter Reisig sammeln. Amen.